Ja, okay. Habt ihr Lust?
Ja, machen wir so. Christina, du fängst immer an, sonst reden wir immer gleichzeitig. Also du sagst zuerst und dann sage ich, okay?
Gut, dass da jemand schon mal die Ordnung im Griff hat. Na dann.
Okay. Hund oder Katze?
Katze.
Ja, ich war eigentlich dran, aber ich...
Ja, stimmt.
Ich bin ja gar kein Tierfan, wenn dann Hund.
Optimieren oder akzeptieren?
Ganz schwierig. Sehr dem Lebensalter entsprechend. auf vielen Ebenen. Ich glaube, mit akzeptieren kommt man besser weg.
Bei mir ist beides. Also optimieren so lange wie geht und dann akzeptieren.
Man könnte es auch andersrum machen, ne? Akzeptieren so lange, wie es geht und dann optimieren.
Aber so ist es bei mir absolut nicht. So rum absolut nicht. Ich gewöhne mir das gerade an, mehr so zu sein. Es fällt mir sehr schwer.
Okay, eins noch. Sicherheit oder Spontanität?
Spontanität.
Spontanität.
Cool, okay. Ja, das kann ja dann lustig werden heute Abend. Ja, sollen wir loslegen?
Mhm. Yep. Heute haben wir das Thema Mama Burnout. Lasst euch überraschen, es wird wieder ein ganz kreativer Flow.
Möchtest du ein ganzes Stück?
Ja. Mutterkuchen. Das schmeckt ja lecker, danke.
Chaos, Kunst und Muttermund. Der Podcast für Kreativität und Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen. So schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Ilute, ich bin Liedermacherin und Illustratorin. Und mit diesem Podcast möchte ich das Thema Kreativität erforschen und ganz nebenbei noch den Muttermythos über Bord schubsen. Und heute ist für mich eine ganz besonders aufregende Folge aus verschiedenen Gründen. Heute habe ich nämlich gleich zwei inspirierende Frauen zu Gast. Und wir haben heute auch so etwas wie ein virtuelles Mini-Klassentreffen. Denn wir drei sind zusammen in die gleiche Schulklasse gegangen. Wir kommen alle drei aus der Soester Börde, wie man vielleicht schon an der Sprachfärbung erkennen kann, wenn man die Soester Börde kennt. Wir waren neben der Schule zusammen in einer kleinen Malschule. Wir haben damals zusammen mit drei anderen jungen Frauen an einem ganz tollen Schulprojekt teilgenommen. Das hieß Traumberuf Künstlerin. Da konnten wir uns über mehrere Monate in das Künstlerinnenleben einfühlen, eintauchen. Und wir sind alle drei nach oder während des Studiums nach Berlin gezogen. Zwei sind dort geblieben und einer ist zurück in die alte Heimat gezogen. Ja, und ich bin echt total aufgeregt, weil auf einmal so viel gemeinsame Vergangenheit im Raum steht und ja, viele gemeinsame Themen rund um Kreativität und auch Elternschaft. Und ich möchte hiermit ganz herzlich begrüßen Christina Rubert und Michaela Rufus.
Dankeschön.
Hallo, Dankeschön.
Voll schön, dass ihr da seid. Ja, und ich stelle euch auch noch mal kurz vor. Also Christina ist Journalistin und Autorin. Sie arbeitet für Fernseh- und Radioproduktionen, vor allem zu sozialen Themen und Themen am Rande der üblichen Berichterstattung. Dafür ist sie schon zweimal mit einem Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt ausgezeichnet worden. Sie engagiert sich auch für NACOA Deutschland. Das ist eine Interessensvertretung für Kinder aus suchtbelasteten Familien. Und da bemüht sich Christina darum, diese Kinder sichtbar und hörbar zu machen. Und sie hat eine eigene Kolumne, in der sie auf sehr lustige und einfühlsame Weise über das Leben mit ihren drei Kindern in Berlin schreibt. Und Michaela ist Kulturwissenschaftlerin, Malerin, Trainerin und Graphic Recorder. Ja, und übrigens zum Graphic Recording gibt es auch schon eine Folge. Also falls euch das interessiert, könnt ihr da in die Folge 3 mal reinhören. Das kann ich euch auch noch in den Shownotes verlinken. Ja, und Michaela ist hat sich vor allem dem Zeichnen und der Arbeit in Gruppen verschrieben, wo sie Menschen zu Kreativität ermutigen und zum Zeichnen bringen kann und wo sie Veränderungsprozesse in Organisationen oder in der Gesellschaft begleiten kann. Sie hat zwei Leibliche und ein Bonuskind und lebt mit ihrer Familie im schönen Soest in Ostwestfalen. Ja, voll cool. Also das ist ja voll das Event gerade, oder? Wir haben uns ja wirklich ewig nicht gesehen. Und ja, jetzt begegnen wir uns auf eine ganz ungewöhnliche Art, obwohl ja im Jahr 2022 ist so ein Zoom-Treff ja gar nicht mehr so ungewöhnlich, ne?
Ja, das stimmt.
ja, bei mir ist so, so eine Sache hängen geblieben von dem Austausch jetzt im Vorfeld unseres Treffens. Da hast du, Christina, angemerkt, dass du mittlerweile nicht mehr im klassisch-künstlerischen Sinne kreativ bist. Und das fand ich total interessant, dass du da von dir aus auch nochmal so differenziert hast. Und daher würde ich total gern direkt mit der Frage starten, was für euch eigentlich genau Kreativität bedeutet. Also jetzt in dem Moment, wie würdet ihr Kreativität für euch definieren?
Ja, jetzt, genau, ich hab erst so gezögert, als du mich da eingeladen hast, weil ich natürlich an unsere gemeinsame, wie du eben schon gesagt hast, und diesen gemeinsamen künstlerischen Start, daran habe ich gedacht. Und ihr beide seid ja tatsächlich dann Künstlerinnen geworden und ich habe immerhin Kunstgeschichte studiert, aber mehr, und habe darüber hinaus im klassischen Sinne, war ich halt nicht kreativ, was Kunst betrifft, ne? Und mittlerweile, also auch weil durch die Einladung habe ich dann halt wirklich auch nochmal mehr darüber nachgedacht und ja, vielleicht ist Kreativität einfach anders an Sachen ranzugehen oder halt weniger theoretisch an Sachen ranzugehen und denen halt Dingen anders zu begegnen. Ich weiß es nicht genau, ob das der richtige Ausdruck ist, aber zumindest ist das mittlerweile mein Versuch, durch Schreiben oder durch Radiogeschichten oder durch Filme auch so ein bisschen künstlerisch tätig zu sein. Aber Kreativität im klassischen Sinne ist für mich, glaube ich, einfach viel mehr, als ich tue, denn einfach viel mehr out of the box denken, mutiger sein, als ich es wahrscheinlich bin und einfach sich mehr trauen, unbekannte Wege zu gehen.
Ich habe auch viel über die Frage nachgedacht, weil ich auch, ich bin zwar, also ich habe zwischendurch auch wirklich rein künstlerisch gearbeitet, gemalt, gezeichnet, mache das im Moment aber auch nicht mehr, vor allem seit das zweite Kind da ist, komme ich überhaupt nicht mehr zum Malen. Aber ich würde trotzdem sagen, dass ich ein super kreativer Mensch bin und gar nicht nur in dem Moment, wo ich zeichne oder male, sondern auch in dem, wie ich an Sachen rangehe. Also ich glaube, also für mich ist Kreativität etwas, also schöpferisch zu sein. Und wenn diese Schöpfung oder wenn dieses schöpferisch Sein eine gewisse Qualität hat, also eine gewisse Lebendigkeit oder eine Wertigkeit hervorbringt, also irgendeine, finde ich schwer zu sagen, was etwas Positives, was einen Mehrwert gibt. Also nicht einfach alles Neue ist für mich kreativ, also einfach irgendwas Neues zu erschaffen, sondern wenn es in sich irgendwie ein Licht, ein Mehrwert trägt, dann hat das für mich auch was Künstlerisches. Also ein Beispiel ist, ich wohne hier in Soest, in der Soester Börde, und hier gibt es ganz in der Nähe einen Gemüsehof. Es ist ein Demeter-Gemüsehof. Und die Arbeit, die dort machen, die Röllingser sind das übrigens, die finde ich in höchstem Maße künstlerisch, weil die einen solchen Mehrwert ins Leben und in die Gesellschaft bringen, weil die Arbeit machen, die kaum noch gemacht wird. Arbeiten ganz viel mit Samen und machen das so liebevoll und mit einer solchen Hingabe, und das, was daraus entsteht, ist einfach viel mehr als nur richtig gutes Gemüse, sondern auch ganz warme menschliche Begegnungen. Und das ist für mich ein solches Gut, das ist für mich, also hat ist in höchstem Maße kreativ und es hat auch was Künstlerisches, total. Mhm. Mhm.
Ja. Ja, ich finde das total, ich finde das so spannend, in wie vielen Feldern und Bereichen Kreativität so wirkt. Ne, und oft ist es einem gar nicht so bewusst. Und jeder bringt ja irgendwie auf seine Art was ein. Ne? Also es gibt so viele Arten von Kreativität. Also ich merke das bei mir selber zum Beispiel auch. In manchen Bereichen, da stehe ich irgendwie so, wie nennt man das, habe ich so irgendwie ein Brett vorm Kopf und da fällt mir irgendwie gar nichts ein. Oder fühle mich, als hätte ich zwei linke Hände oder wie man das so sagt. Und in anderen Bereichen, da fließen die Ideen nur so aus mir raus irgendwie. Ne? Und das finde ich dann auch total spannend, wenn dann so verschiedene Kreativitäten sozusagen aufeinandertreffen. Ne? Also ihr arbeitet ja auch beide mit Menschen in Gruppen, in Teams. Wie erlebt ihr da denn so, wenn die Kreativitäten so aufeinandertreffen?
haben wir natürlich jetzt zwei schwere Jahre hinter uns, die, die also bei mir zumindest natürlich große Auswirkungen hatten, weil man einfach versucht hat, wir haben viel versucht im Homeoffice zu machen, was finde ich, also gerade im journalistischen Bereich oft einfach schwierig ist oder einfach dann die menschlichen Begegnungen sehr reduziert hat. Also das fand ich jetzt schon schwierig, aber sonst ist so Teamarbeit ist das A und O. Wenn ich jetzt mit fürs Fernsehen unterwegs bin, dann ohne gute Kameraarbeit kann ich keinen guten Film machen, ohne gute Schnittarbeit kann ich keinen guten Film machen. Und bin natürlich von der Zusammenarbeit wahnsinnig abhängig. Und da muss einfach immer alles stimmen. Und ja, das ist natürlich auch sehr individuell in den Teams. Ich stelle die mir leider, weiß nicht, wer alles zuhört, nicht immer selber zusammen und habe da aber natürlich meine Favoriten. Und dann weiß ich meistens schon, das kann nicht schlecht werden. Ja, ich bin da schon, je nachdem, was ich mache, auch sehr abhängig von den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, damit wirklich was Kreatives bei rauskommt. Das muss man einfach sagen. Gerade wenn es um klassisch technische Dinge geht, ne, die dann, oder Handwerk, was man einfach beherrschen muss. Ich glaube, da ist dann, das ist dann nochmal so ein Limit vielleicht, ne, für kreatives Teamarbeiten.
Ist es dann auch so, dass ihr da so eine gemeinsame Vision im Vorfeld entwickelt, auf die ihr dann sozusagen hinarbeitet? Oder,
es kommt darauf an, was wir machen. Also wenn ich, ich arbeite ja auch viel tagesaktuell, da ist, da versucht man zumindest eine gute Idee zu haben und die umzusetzen in der Kürze der Zeit. Da ist es halt oft so, dass man morgens ein Thema bekommt und abends muss das schon laufen. Da kann man jetzt nicht so wahnsinnig viel Hirnschmalz reinbringen, sondern man braucht irgendwie den einen guten Moment, den einen guten Gedanken. Und bei anderen Projekten, die ich mache, wo es dann über Radio-Features oder halt auch bei Serienstücken, da hat man dann schon ein Konstrukt und kann sich austauschen. Wie sieht's aus und in welche Richtung geht es und wie baut man es auf? Dann auf jeden Fall. Es kommt halt mal drauf an, ob man jetzt schnell und dreckig oder lang und schön arbeiten kann. Das ist immer abhängig von den Umständen. Aber es ist, muss man sich auch eingestehen, ne? Dass manchmal hat man halt das nicht alles in der Hand, wie man es gerne hätte. Mhm. Da muss man dann auch mal loslassen und da muss man dann irgendwann auch sagen, okay, versendet sich. Mhm.
Und wie nimmst du das wahr, Michi?
Ja, ich denke auch gerade darüber nach, was habe ich eigentlich für Kontexte, in denen ich mit Gruppen kreativ bin und wie Christina das gerade schon sagt, es gibt Gruppen, da habe ich die Macht. Da bin ich einfach diejenige, die zum Beispiel bei einem Training, dann halte ich den Rahmen, dann kann ich ganz viel selber bestimmen und selber regeln. Und da ist für mich das Allerwichtigste, dass ich sehr schnell in der Gruppe ein gewisses Vertrauen herstelle und eine Offenheit, so dass alle das Gefühl haben, hier kann ich sein und sagen, wie ich bin, sagen, was ich denke und kann ohne Sorgen kreativ sein. Also ich arbeite ganz viel mit Gruppen von Menschen, die normalerweise nicht zeichnen, also in meinen Zeichentrainings, das sind Visualisierungstrainings bei Bicablo. Da kommen halt Menschen hin, die normalerweise nicht zeichnen, die das aber gerne lernen möchten, weil sie zum Beispiel Vorträge am Flipchart begleiten möchten über Zeichnung oder Präsentationen besser gestalten möchten. Und am Anfang, das ist immer so, gibt es sehr, sehr viele, die sagen, ja, ich habe ja kein Talent, ich kann nicht zeichnen. Und es ist immer so, dass am Ende nach einem Tag die Leute sagen, oh, ich hätte nicht gedacht, dass ich das doch kann und sind ganz beseelt davon zu spüren, dass sie das ja doch können. Und da ist es für mich einfach immer am allerwichtigsten, eine ganz ermutigende Atmosphäre herzustellen und möglichst viel den Menschen an die Hand zu geben, dass sie sich einlassen können darauf, ihrem Kreativsein, ihrer zeichnenden Hand zu vertrauen und sich da hineinzuschmeißen, weil das ist ja einfach total unwahr, dass man nicht zeichnen kann, weil jeder hat als Kind gezeichnet und es ist nur das Urteil darüber, dass das einfach zu kritisch ist, so dass man irgendwann aufgehört hat zu zeichnen. Also das ist das eine. Und bei den anderen Prozessen, das sind Prozesse, wo ich ja einfach Teil von etwas bin, manchmal ohne Leitung, zum Beispiel in unserem Hausprojekt. Da sind wir einfach ein Haufen und es gibt keinen Chef. Und da ist immer wieder die Frage, wo ist dann mein Platz, wo kann ich etwas reingeben, wo kann ich vielleicht auch an bestimmten Stellen dafür sorgen, dass ein kreativer Prozess zustande kommt, dass, keine Ahnung, Fahrradständer entstehen oder dass sich über ein bestimmtes Thema auf eine positive Art und Weise jetzt ausgetauscht wird. Genau, aber ja, wie Christina sagt, da muss ich auch dann immer wieder auch loslassen. Oder das finde ich gerade für mich spannend, auch zu gucken nach einer ganz langen Zeit, wo ich ganz viel gehalten und initiiert habe, jetzt zu sagen, nee, ich lasse mal Dinge los und lasse mal andere machen. Und das merke ich, das fällt mir total schwer. Und im Job ist es so, also bei Bicablo zum Beispiel, da genau gibt es zwei Chefs, aber es ist auch nicht immer alles ganz klassisch hierarchisch, sondern es ist auch einfach miteinander kreieren. Ja, und da hat nochmal wieder eine andere Ordnung. Da gibt es dann ja bestimmte Rahmenbedingungen, und in denen ich mich bewege, und da kann ich aber dann wieder ganz kreativ sein. Ja, und was ich auch immer wieder merke, es gibt bestimmte Menschen, wie Christina das auch gesagt hat, mit denen fluppt es, und das ist eine Freude und ein Feuerwerk. Und das ist beflügelnd. Also zum Beispiel habe ich einen ganz lieben Kollegen, mit dem ich das gerade genieße, Trainings zu kreieren. Und wir können stundenlang auch neben der Sache quatschen und unsere Zeit verschwenden, einfach im Gespräch über Themen. Ja, mit manchen Leuten, da merkt man, es kommt nicht aus dem Quark und es ist mühselig. Und mittlerweile bin ich da auch sehr konsequent, dann mir die Dinge auszusuchen, wo ich merke, da ist Energie drin, da ist Flow, und die anderen Dinge auch ganz schnell zu verabschieden.
Mhm. Ja, und du meintest gerade, es fällt dir schwer, dann Dinge loszulassen im Prozess und an andere abzugeben. Was ist das genau, was dir da schwer fällt?
Also besonders auf unser Hausprojekt bezogen, da wohne ich jetzt seit 10 Jahren. Da habe ich einfach ganz lange, ich glaube, ich bin da eingestiegen in der Phase, wo ich angefangen habe, immer mehr mir zuzutrauen und auch Verantwortung zu übernehmen in Organisationsformen, kleiner, größer. Und bin da immer weiter reingewachsen. Und natürlich ist so ein Hausprojekt ein ganz sicherer Experimentierraum. Und habe immer mehr angefangen, auch Prozesse auch mal anzustoßen oder mir selbst etwas angenommen. Ne? Also einen Konflikt gesagt, okay, ich habe eine Idee, wie wir jetzt hier rangehen können. Und habe sehr viel moderiert oder hatte Ideen dafür, wie ich denke, dass Kommunikationsprozesse laufen könnten. Und ich bin immer so in die Verantwortung gegangen. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das passt für mich jetzt nicht mehr. Es wird mir auch zu viel, weil einfach an anderen Stellen durch Kinder zum Beispiel auch die Verantwortung an anderen Stellen gestiegen ist. Und das jetzt wieder loszulassen und dann zu akzeptieren, dass andere Leute Dinge auf andere Art und Weise machen, das, es fällt mir leicht, wenn ich sehe, dass es gut läuft, klar. Und wenn ich aber merke, oder fehlt mir was und dann vielleicht was sagen möchte oder auch versuche zu sagen, und aber ich merke, das funktioniert nicht, weil ich habe nicht die Zeit, ich bin nicht in der Rolle oder es ist auch nicht so gewünscht, das dann zu lassen, das finde ich total schwierig. Oder ja, ich meine, ein Hausprojekt, du kriegst halt ganz viele Menschen ganz nah mit und du kannst nicht alles zu deiner Sache machen, sondern ich muss ganz viel loslassen. Und das fällt mir schon immer schwer, weil ja, alles, was ich so mitkriege, das geht mir immer sehr nah. Und dann fällt mir das schwer, mir das vom Leib zu halten und es einfach zu lassen, bei anderen Leuten zu lassen.
Mhm. Ja, voll spannend. Ich habe auch noch mal so nachgefragt, weil mir geht das auch so im künstlerischen Kontext halt auch oft so, wenn ich dann irgendwie eine Vision habe und jemand anders hat aber irgendwie andere Vorstellungen, ne, dann meine so loszulassen, das fällt mir auch dann oft schwer. Mhm. Und ich fand das total spannend. Bei meinem Freund und mir, wir haben irgendwann angefangen, halt auch zusammen zu arbeiten. Also wir haben ein Videoprojekt zusammen gemacht, Musikvideos zusammen gemacht zu meiner Musik. Und das hat echt einen ziemlich langen Anlauf gedauert, bis wir so verstanden haben, wie wir so funktionieren im kreativen Prozess und da zusammenzufinden. Und mittlerweile sind wir ein super Team geworden. Und da war das nämlich auch so ein Teil des Ganzen. Also, weil ich habe so gemerkt, ich bin so jemand, ich fange sofort an, irgendwie 1000 Ideen zu haben und vor Ideen zu sprühen und ganz viel Lust zu haben und fange so an, vor mich hinzuspinnen, und dann entwickelt sich das und leitet dann so langsam in die Realität, also in die Umsetzung. Ne? Und mein Freund ist eher genau andersrum. Der guckt erstmal so, was könnte man machen, was ist möglich und was ist technisch umsetzbar und Und der Prozess ist dann erstmal am Anfang langsam bei ihm und dann nimmt er Fahrt auf. Und bei mir ist es halt genau andersrum. Mhm. Und dann habe ich mich am Anfang immer so total ausgebremst gefühlt, weil ich wollte einfach nur so, ne, so auf diese Ideen, auf dieser Ideenwolke schweben und nicht so überlegen, ja, ist das jetzt umsetzbar? Und irgendwann haben wir halt so voll zueinander gefunden und haben darüber dann eben auch rausgefunden, dass wir eigentlich ziemlich ähnliche Visionen am Ende haben, aber da einfach ganz anders rangehen so. Und ja, das fand ich dann auch nochmal so total spannend, so selbst eben zu reflektieren, wie funktioniere ich eigentlich im kreativen Prozess. Mhm. Aber jetzt bin ich mich total abgeschweift. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich erzählen wollte.
Aber das ist ja völlig, das bringt ja noch das Problem hinzu, mit dem Partner zu arbeiten. Das ist ja auch nochmal so ein
oh ja.
Faktum. Also wir haben das ja tatsächlich auch, wir haben es versucht. Wenn ich schon sage, wir haben es versucht, dann sagt das ja auch schon viel aus. Wir haben zusammen auch Filme gemacht, so Imagefilme, und hatten aber auch komplett andere Arten zu arbeiten, Fragen zu stellen oder eine andere Form des Perfektionismus, sag ich mal, bei mir vielleicht nicht so stark ausgeprägt in gewissen Dingen. Und wir haben das dann irgendwann gelassen, weil wir diesen Weg nicht gefunden haben. Und das fand ich auch erst schwierig, aber mittlerweile finde ich es gar nicht schlecht, weil jeder das macht, was er am besten kann. Mhm. Und das ist auch sowas, so eine Erkenntnis, ne, die man dann hat. Und ich bin jetzt gar nicht mehr unglücklich damit. Ich fand es zwischendurch doof. Mhm. Aber vielleicht auch, weil er auch mit mir, oder ich weiß, es mit mir viel strenger war als mit anderen Leuten. Also wenn er mit anderen Leuten die gleichen, oder wenn andere Leute die gleichen Arbeiten zu erledigen hatten wie ich. Und da war er mit mir halt immer strenger. Mhm. Und das ist dann halt doof, ne? Und dann muss man halt dann irgendwann den Weg finden. Und unser Weg hat dann halt nicht dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir machen damit weiter. Mhm. Und ich glaube, das tut uns beiden eigentlich gut. Mhm. Ja, auch eine Erkenntnis.
Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ja, man hat ja auch einfach viel weniger Abstand, ne? Viel weniger Distanz. Und das kann ja Vor- und Nachteile haben. Also ich empfinde das oftmals als Vorteil, weil bei mir das oft so ist, weil ich ein sehr introvertierter Mensch bin, fällt es mir leichter, mich auszudrücken und irgendwie ja so frei zu reden sozusagen, wenn ich jemanden vor mir habe, der mich total gut kennt. Und genau, und deswegen hat das für mich dann oft Vorteile, dass wir uns so nah sind eben in der Zusammenarbeit. Aber ich kann das auch total nachvollziehen, wenn das dann auch zum Nachteil werden kann, wenn man dann wirklich sehr streng ist, so wie man auch oft ja mit sich selber ist. Ne? Mit sich selber ist man ja oft auch strenger als mit anderen.
Ja, vielleicht. Also ich wollte gerade sagen, so der Dienstweg ist kürzer natürlich. Ne? Man hat irgendwie, es geht alles schneller im Grunde. Aber man ist natürlich dann auch vielleicht auch viel unvorsichtiger. Ne? Und die Kritik ist dann halt schnell schwarz-weiß und weniger Graustufen. Und das ist wahrscheinlich so ein Standardding in Beziehungen. Ja,
jetzt nochmal zurück zu eurer eigenen kreativen Reise sozusagen. Also von der Schulzeit, wo wir zusammen in der Malschule quasi gesessen haben, bis heute. Wie betrachtet ihr da selbst eure kreative Reise? Also hat sich im Laufe der Jahre das Kreativsein für euch ja, oder der Stellenwert für Kreativität auch verändert? Oder auch der Blick auf Kreativität?
Michi, jetzt musst du mal anfangen.
Ja, es hat sich bei mir total verändert. Also ich habe was ich interessant finde, ist, dass ich nach wie vor immer wieder denke, dass ich eigentlich nicht kreativ bin und dass ich eigentlich, dass das nur so ein Nebending ist und dass ich eigentlich ganz, ganz anders bin. Ganz bodenständig oder ganz schnöde oder so eher wie ein Beamter oder so. Und deshalb bin ich immer wieder erstaunt darüber, dass ich im Tatsächlichen dann doch sehr viel mache, das doch sehr kreativ ist. Also da stimmt oft meine Selbstwahrnehmung irgendwie nach wie vor nicht mit dem überein, wie mein Leben ist. Das erstaunt mich immer wieder. Und Ich habe aber das Gefühl, dass eigentlich Kreativität oder auch jetzt wirklich im ganz engen Sinne malen, zeichnen, basteln, sich irgendwelche Performances ausdenken oder so, dass das relativ früh schon wichtig für mich war. Und dann im Studium, also ich habe immer wieder in Frage gestellt, also was will ich machen, wie will ich es machen, welchen Weg will ich gehen, und habe dann ganz, ganz oft immer wieder den Weg gewählt, nee, ich will aber kreativ sein, ich will was Künstlerisches machen. Also im Studium war das so, ich hätte auch, weiß ich nicht, in der Galerie oder mehr ins Museum oder irgendwie was Wissenschaftliches machen können, aber nee, ich wollte unbedingt Atelier, ich wollte zeichnen, malen und ich wollte auch richtig Künstlerin werden. Und habe auch nach dem Studium Atelier gehabt und habe halt wirklich so versucht, so eine Malerin, Zeichnerin, Performance, nee, das eigentlich das eher weniger dann, aber Malen, Zeichnen, da in diese Richtung zu gehen. Und das hat nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Da hadere ich auch noch total mit drum. Also es ist immer wieder, dass ich da auch wehmütig bin und traurig, wenn ich so an Orte komme, in große Ateliers, wo einfach wirklich gemalt und gewerkelt wird. Und ja, dann denke ich, oh, das möchte ich auch in dieser Welt sein. Aber das hat für mich nicht funktioniert. Und der Weg, den es dann genommen hat, das war immer wieder über, der Broterwerb musste ein anderer sein, und über diesen Broterwerb ist aber immer wieder Kreativität dann auch in mein Leben gekommen. Also ich habe dann als Organiserin und Campaignerin gearbeitet, da aber dann wieder ganz viel gestaltet und mit Leuten in Streiks Aktionen mir überlegt und darüber ganz viel so in diesen gestalterischen Bereich bin ich reingegangen und auch ganz viel in diesen Bereich Gesellschaft zu gestalten. Also gerade beim Organizing geht es ja darum, Menschen zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen, also im Grunde genommen Gesellschaft auch zu verändern. Und dann bei Bicablo über die Visualisierung, habe ich auch erstmal angefangen mit Trainings, also einfach Leuten Zeichnung beizubringen. Und das, was ich jetzt tue, wird aber auch immer kreativer. Also es ist immer wieder, merke ich, dass ich Dinge in Frage stelle, aber immer wieder den Weg gehe auf die Zeichnung, auf die Stifte, auf diesen Sprung ins Nichts und gucken, was entsteht, hin, weil ich es einfach wahnsinnig faszinierend finde. Genau, und das ist manchmal ganz, ganz, wirklich ganz eng mit dem Stift auf dem Papier oder auf dem Tablet oder so, also wirklich im engeren Sinne künstlerisch kreativ, aber immer wieder auch in einem sehr weiten Sinne sich einzulassen auf kreative Prozesse.
Bin ich wohl dran. Also ich habe, das muss ich jetzt einfach mal sagen, wenn man bei uns die Treppe hochkommt, also in der Wohnung, dann ist da eine riesengroße Körperzeichnung von Michi.
Ja, stimmt.
Riesengroß. Ja. Und die sieht jeder, der uns besucht. Und also ich würde sagen, da ist ganz viel Kunst für Michi in meiner Wohnung, weil es ist auch riesengroß. Ich werde oft gefragt, ob ich das bin. Ich sage, nein. Das ist nicht mein Körper. Also das ist halt, wie beschreibe ich es? Es ist ein es ist, was ist das? Graffit auf weißer
Holz, glaube ich, ne? Eine Holzplatte.
Eine Holzplatte, genau. Und es ist tatsächlich ein sehr weiblicher Oberkörper mit ausgestreckten Armen. Und also es ist ein sehr weibliches Körperbild, was sehr undezent bei uns in der Wohnung hängt. Und ich bin nach wie vor, ich freue mich immer wieder, wenn ich das sehe. Das kann ich jetzt einfach nochmal aus deinen Anfängen, vielleicht aus der klassischen Künstlerinnenzeit, finde ich immer noch toll. Genau. Cool, danke. Ja. Sehr gerne. Und bei mir, ich weiß nicht, als Kind habe ich tatsächlich viel gemalt. Rückblickend jetzt nie herausragend toll, aber es hat mir einfach immer viel Spaß gemacht. Aber was Michi eben sagte mit dem Broterwerb, ich hätte mich das nie getraut, da jetzt irgendwie komplett freischaffend, auch so ins Studium oder irgendwas in die Richtung. Und deswegen ist es bei mir tatsächlich die Kunstgeschichte geworden. Aber rückblickend habe ich halt immer die Kurse gewählt mit dem größten Praxisanteil. Also ich habe alles mitgenommen, was es irgendwie in Praxis gab, also bis hin zu Aktzeichenkursen an der Humboldt-Uni Und das habe ich schon mitgenommen, aber davon übrig geblieben ist dann in meinem Berufsleben eigentlich nichts mehr darüber, außer dass ich halt halbwegs kreativ geschrieben habe. Und ich kann mich erinnern, dass ich habe halt für die Uni-Zeitung in Trier das erste Mal, oder nicht das erste Mal, aber halt dann gearbeitet. Und ich weiß noch, wie mein Kunstgeschichtsdozent mir irgendwie so ein Katalogisat zurückgab und schrieb: Frau Rubert, jedes Ihrer Texte ist, was Sie in der Uni-Zeitung schreiben, besser und kreativer als das, was Sie bei mir im Unterricht abgeben. Und dachte ich, okay, ja, hat er wahrscheinlich recht und lassen wir vielleicht mal. Und das fand ich aber ganz gut. Manchmal braucht man ja so Leute, die einen so in die richtige Richtung stupsen. Und da bin ich ja dabei geblieben und habe dann nach dem Studium ganz klassisch, war ich auf der Berliner Journalistenschule und habe halt wirklich so, ne, klassisch Handwerk gelernt. Schreiben, Radio, Fernsehen, damals noch nicht online, weil wir sind ja jetzt auch nicht mehr so jung. Wenn ich jetzt auch jetzt wirklich in diesem Gespräch darüber nachdenke, wo so die Reise hinging, dann habe ich natürlich viel Broterwerb im Sinne von Masse produziert an tagesaktueller Berichterstattung und immer aber auch Radio gemacht. Und Radio hatte immer so ein bisschen mehr Tiefe. Und ich glaube, wenn ich mir das jetzt so in den letzten Jahren anschaue, dann ich kämpfe nicht mehr in meinen Radio-Features, ich kämpfe nicht mehr um jedes Wort. Das habe ich früher, nächtelang habe ich hier an meinen Texten gesessen und mit den Kindern ging das halt nicht mehr. Ne? Ich konnte nicht auch noch dann nachts, also die Nächte zum Tag machen, wenn ich am nächsten Morgen halt irgendwie fit. Also es war einfach technisch praktisch nicht mehr möglich, so zu arbeiten. Und ich musste dann irgendwann anfangen, cooler zu werden und zu sagen, okay, es ist irgendwie auch Broterwerb, jetzt schreibst du mal drauf los. Und das ist natürlich, wenn man das nie gemacht hat, war das ein riesengroßer Wandel, der halt durch die Kinder zustande kam. Also ich habe auch im Studium immer nur nachts geschrieben, ich konnte immer nur nachts schreiben, aber irgendwann war klar, okay, wenn ich das jetzt mache, dann schlafe ich gar nicht mehr, das geht nicht. Und dann habe ich herausgefunden, dass selbst wenn ich jetzt nicht um jedes Wort kämpfe, die Ergebnisse trotzdem voll okay sind und das niemand merkt. Das ist ja auch deprimierend, ne? Dass man dann merkt, okay, hast du dich da jahrelang, hast du dir gleich die Nächte um die Ohren geschlagen und die Leute sind trotzdem voll zufrieden mit dem, was du ablieferst, wenn du das nicht tust. Und ich glaube, dass der Unterschied in den letzten Jahren bei mir ist zumindest so, dass die Themen wesentlicher werden oder wichtiger werden, die ich behandle. Also beim Fernsehen ist es jetzt, zumindest geht es jetzt mehr so in Richtung Nachhaltigkeit und Empowerment. Ich habe da so eine Serie, das ist jetzt nicht immer drin, aber das ist ein ganz großer Faktor mittlerweile, dass wir einfach tolle Frauen vorstellen, die tolle Sachen machen, die sich trauen, die super Sachen machen. Das letzte übrigens, Ute, vielleicht, die likest du auch auf Instagram, die Salon Bury, so eine
Paperart-Künstlerin. Ja, ich habe es heute gesehen.
Die hat Aha, ja. Genau, die habe ich kennengelernt und im Radio, also da ist vor allen Dingen Radio, ist das, wo ich jetzt einfach Themen mache, die irgendwie, wo ich denke, die sind wichtig. Also jetzt habe ich gerade was gemacht zum Thema Gehörlosigkeit in Deutschland. Ist natürlich Radio ein schwieriges Medium, aber es hat immer spannend. Oder halt generell viel über Menschen mit Behinderungen, Beeinträchtigungen und halt in den letzten Jahren halt viel zum Thema Alkoholismus in Deutschland. Ich glaube, es wird, ich weiß jetzt nicht, ob das immer noch im klassischen Sinne Kreativität ist, aber ich traue mich mehr, komplizierte Themen umzusetzen. Und ich glaube, es ist, ich merke, da bin ich... Ich gehöre da trotzdem zu den wenigen, die das dann halt machen, was schade ist, was traurig ist, aber was auch damit zusammenhängt, dass je komplizierter die Sachen sind, desto mehr Arbeit, aber du kriegst halt ein normales Honorar, es rechnet sich überhaupt nicht. Und ich glaube, ich gönne mir sozusagen mehr die Zeit, schwierige Themen dann wahrscheinlich doch kreativ umzusetzen, dass es die breite Masse erreicht und vielleicht interessiert. Ich glaube, das ist jetzt so das, wo ich jetzt mittlerweile angekommen bin.
Wow.
Damit.
Voll cool. Also ich finde das mega kreativ.
Aber ich finde es trotzdem immer noch krass, man muss es sich leisten können und wollen. Und das finde ich so unfair. an der Geschichte. Das ist natürlich generell im künstlerischen Umfeld natürlich so. Das finde ich ja immer noch schlimm. Man kann so schwer gut von Kreativität leben. Und das finde ich echt fies. Also wenn ich jetzt, ich sage immer, durch Fernsehen finanziere ich meine Radiogeschichten. Und es ist so. Und das ist eigentlich traurig.
Ja, genau, dazu wollte ich euch auch noch fragen, weil, ja genau, in unserer Gesellschaft wird einfach das künstlerische Schaffen und vor allem das von Frauen so wenig wertgeschätzt. Und genauso ist es ja auch mit der Care-Arbeit, ne? Also vor allem eben das Kinderbegleiten. Und das wird ja oftmals gar nicht erst als Arbeit wahrgenommen, ne? Und da wollte ich euch fragen, wie ist das für euch in dem Moment, in dem ihr Mutter geworden seid? Hat sich da eben auch aufgrund eben dieser gesellschaftlichen Realitäten auch der Blick auf Kunst und euer kreatives Schaffen auch nochmal verändert?
Also es ist eine Frage. Ich habe ja 3 Kinder in relativ kurzer Zeit bekommen und am Anfang, ne, da denkt man ja immer noch, hey Gott, du bist halt schwanger, kriegst ein Kind, machst du weiter und dann ne, Kita-Platz und dann irgendwie ne, mit deinem Partner, dann teilst du das gut auf und dann machst du weiter. Das war so ein bisschen, also natürlich ist nicht jeder so naiv, aber so bin ich da erstmal rangegangen und habe auch sehr lange viel noch gearbeitet. Ich weiß, ich bin mit dem ersten Kind schwanger noch für einen Imagefilm in ein Windrad hochgeklettert und habe halt so Sachen gemacht, wo ich jetzt rückblickend denke, boah, warum man sich da nicht mal die Zeit nimmt, das nicht zu tun und einfach mal auch mal Nein zu sagen, sondern ich habe einfach immer weitergemacht. Bis ich dann beim zweiten Kind halt einmal so eine, in der Schwangerschaft, dann musste ich halt liegen und da gab es Schwierigkeiten und was verloren und also, wo man dann so ausgebremst wurde und es hat wirklich Jahre gedauert, bis weit nach der Geburt des dritten Kindes, dann auch einfach mal zu sagen, okay, in dieser Intensität geht das alles nicht weiter. Wir müssen da irgendwie einen anderen Weg finden. Ne? Es geht nicht so, dass ich erst länger zu Hause bleibe, aber trotzdem versuche, irgendwie weiter zu powern. Und bei mir ist es tatsächlich dann so geendet, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ich reagiere immer mit meiner Haut. Das hatte ich ja immer schon. Und ich habe dann wirklich eine Kur gemacht und habe danach mich so ein bisschen neu geordnet. Und habe mir dann einfach auch mehr Unterstützung geholt. Also ich habe einfach dann gelernt, zu sagen, was geht und was nicht mehr geht und was ich auch nicht mehr machen möchte, weil es nicht geht. Also ich glaube, das hat sehr lange gedauert. Und ich glaube, dass sich Männer nach wie vor da mehr rausnehmen. Also irgendwie beim letzten Kind, da hat mein Partner halt, das Kind war geboren und der ist dann irgendwie relativ schnell nach ein paar Stunden nach Hause und hat am nächsten Morgen dann wieder gedreht. Witzigerweise auch auf einer Geburtsstation, also von einer Geburt zur nächsten, nur einmal als Vater und einmal als Autor. Und also ich denke, dass sich da was tut, aber diese wahnsinnigen Einschnitte, die vor allen Dingen Mütter haben, das dauert immer noch. Und ich kenne einfach wahnsinnig wenige Paare, die das so hinkriegen, dass ich wirklich sage, da passt das. Und dann stehe ich, und vor allen Dingen, was mich auch so ein bisschen ärgert, ist, dass ich dann manchmal wirklich mit offenem Mund stehe und denke, ey krass, selbst PKIP teilen die sich 50-50. Da ist, einmal kommt der Papa, einmal kommt die Mama und die wechseln sich komplett ab und genauso machen sie es im Business und ziehen es durch. Und davon kenne ich, glaube ich, und ich kenne ja viele Paare oder viele Familien, 2, wo ich sagen würde, okay, die haben nicht irgendwie Schlagseite Mutter oder vielleicht der Papa macht alles, sondern irgendwie 50-50. Das, ich glaube, davon sind wir noch relativ weit entfernt, dass das nicht so etwas, nicht etwas ist, was einem auffällt, ne? Sondern dass man einfach sieht und denkt, ja, so ist es, sondern einfach so, ey, krass, so machen die das, wow.
Ja, und selbst, ne, wenn es klappt intern, wird es ja von außen auch nochmal anders unterschiedlich bewertet, ne? Also das, was der Mann dann leistet, ne? Also wow, der trägt das Kind spazieren, ne? Das ist dann irgendwie was Besonderes, ne? Aber wenn die Mutter das macht, ist das natürlich selbstverständlich. Also da ist dann ja auch nochmal eine ganz andere Wertschätzung, so, ne? Und das macht ja mit einem dann auch wieder was. So, das muss man ja auch erstmal irgendwie für sich reflektieren und auch für sich dann immer wieder so übersetzen, ne? Finde ich.
Ich glaube, bei uns ist es schon relativ, oder es ist, glaube ich, so, dass der Papa hier einfach eine große Rolle einnimmt und der mir, das ist ganz interessant, der mir dann halt manchmal auch sagt, ey, die haben jetzt wieder gefragt, ach Mensch, ne, du bist jetzt hier oder ne, du machst jetzt mit den Kindern und Das ist, ja, selbst von anderen Vätern, von denen man immer dachte, die sind irgendwie auch einen Schritt weiter. Mhm. Und von denen kommen dann trotzdem solche Sprüche. Mhm. Wo sind denn die Kinder? Ich sage, ja, die sind bei Papa. Also der ist ja auch noch da. Also, hä?
Ja. Und wie ist das bei dir, Michi?
Also bei mir sind es definitiv auch sind so unterschiedliche Ebenen. Auf der persönlichen Ebene ist es bei uns tatsächlich auch ungefähr 50-50. Und wenn ich mehr mache, dann ist das so, weil ich mir das auch aussuche, weil mein Mann schon ein Kind mit in die Beziehung gebracht hat. Also er hatte schon ein Kind. Und gerade beim zweiten dann gesagt hat, ach, ich muss jetzt nicht unbedingt ein zweites Kind haben. Ich aber gesagt habe, ich will aber auf jeden Fall eins. Und ich würde dafür auch auf jeden Fall mehr für das Kind da sein und du kannst andere Dinge machen. Aber ansonsten sind wir tatsächlich eine der wenigen Ausnahmen, die sich das aufteilen können. Das hat auch mit unserem Beruf zu tun, dass wir beide sehr frei sind, unsere Jobs frei gestalten können. Ich finde es aber auch immer wieder krass zu sehen, wie das in meinem Freundesbekanntenkreis komplett anders ist. Also dass Paare am Anfang irgendwie das Gefühl von Gleichberechtigung haben und dann kommt ein Kind und plötzlich ist es ganz selbstverständlich, dass die Frau zu Hause bleibt und der Mann arbeitet, weil er eben doppelt so viel verdient, mhm. obwohl die beide eigentlich sehr hochwertige Jobs machen und auch hoch ausgebildet sind, also total gut ausgebildet sind. Genau, da gibt es dann, habe ich das Gefühl, manchmal so Schieflagen, in die Frauen nach wie vor oder Paare, das ist ja nicht nur die Frau, die da hineingerät, aber Paare hineingeraten und dann irgendwann feststellen, Mistekiste, wie komme ich denn jetzt wieder heraus? Das war doch eigentlich nicht so geplant und das finde ich schon erschreckend zu sehen, was das dann mit einem macht. Mhm. Also einmal so auf der persönlichen Ebene und dann gibt es für mich selber, finde ich sehr interessant zu beobachten, so auf so einer inneren Ebene, wie ich das Sein mit den Kindern, also ja, diese Care-Arbeit, ich finde Erziehen, es hört sich so komisch an, aber einfach das ja, das mit den Kindern sein, wie ich oft selber das Gefühl habe, das ist nichts Richtiges. Also das ist nicht, da tue ich ja nichts, obwohl ich mir eigentlich vom Kopf her total bewusst bin, dass das erstens eine wertvolle Arbeit ist und zweitens, dass ich merke auch, dass das einfach total anstrengend ist, ne? Dass ich mich einfach wirklich, dass ich da eine ganz bestimmte Haltung brauche und dass das kraftaufreibend ist und naja, ich bin mir einfach auch der Verantwortung in dem Moment bewusst, aber trotzdem gibt es immer wieder diese Stimme, die sagt, ja, das ist keine Arbeit, sogar in meinem Kopf. Das finde ich erschreckend und einfach, dass dieses Sein, also Mitmenschen sein, viel weniger Wert hat als zu tun, Sachen zu tun und zu schaffen mhm. und umzusetzen und Geld zu verdienen. Das fällt mir immer wieder auch in mir selber auf. Und was mich auf gesellschaftlicher Ebene nach wie vor total wütend macht, ist einfach, wie mit diesem Bereich Mutterschaft und Kinder bekommen und Geburtshilfe umgegangen wird. Da kriege ich so richtig eine Hasskappe, weil ich es einfach mega krass finde, wie Frauen und junge Mütter in dem Bereich noch bevormundet werden und Geburt zu einer Krankheit stilisiert wird oder Frauen entmündigt werden im Geburtsprozess oder wie mit Hebammen umgegangen wird, wie unter was für Berufsbedingungen die arbeiten müssen, also Arbeitsbedingungen, die arbeiten müssen und dann guckst du dir an, was verdient eine Hebamme und was verdient ein Orthopäde oder so. Und die Orthopäden fahren mit den dicken Autos und die Hebammen fahren mit einem alten Klapperfahrrad. Da kriege ich so das Kotzen und das zeigt für mich einfach, dass da gesellschaftlich noch total viel Luft nach oben ist. Also ich stelle mir einfach auch vor, dass diese Art und Weise des Mitmenschenseins, also Kinder zu betreuen oder auch andere Menschen zu betreuen, Ältere oder einfach Menschen, die Begleitung brauchen, das braucht einfach einen ganz anderen Stellenwert. Also es müsste irgendwie eine Art Verbeamtung geben in dem Moment, wo du ein Kind kriegst. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, da gibt es nach wie vor eine riesengroße Schieflage.
Ja, ich bin auch immer wieder fassungslos darüber, wie kurzsichtig unsere Gesellschaft ist. Ne? Also mhm. die Kinder sind die Gesellschaft von morgen. Ne? Also mhm. Was gibt es Sinnvolleres, als alles an Ressourcen da reinzugeben? Aber da wird gespart, ne? Das, und eben auch spiegelt sich da ja auch einfach die Frauenfeindlichkeit unserer Gesellschaft wieder, ne? Also wie mit den Müttern eben umgegangen wird. Und das müssen am Ende eben auch die Kinder ausbaden, weil die sind einfach das schwächste Glied in der Kette, ne, sozusagen. Mhm. Die haben halt niemanden, die haben halt keine Lobby.
Ja, und da hat die Pandemie das natürlich auch nochmal deutlich gezeigt, also wie katastrophal schlecht der Online-Unterricht stattgefunden hat. Und jetzt dann, also in Berlin, nochmal an den Schulen weiter gespart wird. Also wo man einfach denkt, die Schulen in Berlin sind so schlecht, stehen so schlecht da. Und das Erste, was der neue Senat gemacht hat, war, die Gelder zu streichen. Und da, also da fällt mir wirklich gar nichts mehr, also da fällt mir wirklich nichts mehr ein. Das macht mich auch sehr wütend, wo ich dann denke, das kann nicht wahr sein. Und ich finde, so dramatisch es ist, die Tatsache, dass die Ukraine es schafft, im Krieg einen Online-Unterricht auf die Beine zu stellen und es Deutschland nicht in der Pandemie geschafft hat, spricht so schrecklich viele Bände, dass mich hat das vollkommen an die Grenzen gebracht. Also uns hat das hier richtig, der Online-Unterricht hat bei uns echt Spuren hinterlassen.
Wahnsinn, ja. Ja, das ganze Schulsystem ist ja einfach irgendwie echt, ja, da könnte man Bücher drüber schreiben, einfach unfassbar, nicht in dieser Zeit angekommen irgendwie. Und das fällt uns jetzt echt megamäßig auf die Füße in der Pandemie nochmal mehr.
Auch das.
Ja, und nochmal zurück zu Kreativität und Elternschaft. Gerade am Anfang, als ich euch so ein bisschen versucht habe, auch vorzustellen, da wurde ja auch schon mal so deutlich, dass ihr beide halt unglaublich vielseitig, so ein ganz buntes Leben quasi habt mit verschiedenen Dingen. Ne? Ihr macht jetzt nicht nur so eine Sache und auch verschiedene kreative Sachen eben. Und ich finde das alleine, das bedarf ja schon einer guten Organisation. So. Aber wenn dann auch noch Kinder und komplexe Familienkonstellationen dazukommen, nochmal umso mehr. Also wie nehmt ihr selber das wahr? Also habt ihr euch immer schon so als Organisationstalent erlebt oder hat sich das dann nochmal so geschärft durch das Elternsein?
Ich glaube, nach außen wirkt das immer so, als hätte ich alles im Griff. Und nach innen bin ich einfach wahnsinnig K.O., weil es dann so anstrengend ist und man dann manchmal auch dazu neigt, dann noch mehr Verantwortung zu übernehmen, sei es irgendwie in der Kita oder in der Schule oder bei der Arbeit, dass man irgendwie, so geht es mir zumindest, dass ich da oft das Organisatorische ganz gut hinkriege und dass alles andere dann aber auf der Strecke bleibt. Also dann, ne, irgendwie Partnerschaft oder halt Sport für mich oder irgendwie solche Dinge, ne? Dass dann ein gutes Gleichgewicht finde ich extrem schwierig. Und je älter ich werde, desto mehr bin ich an dieser Baustelle immerhin dran. Das ist ja auch schon was, ne? Dass man das mal reflektiert. Also so gesehen gehen das kleine Schritte in die richtige Richtung, aber ich glaube, gerade mit mehreren Kindern, man muss lernen, und das ist, glaube ich, schwer, man muss lernen, auch mal zu sagen, ich brauche jetzt Hilfe. Und das sage ich auch anderen Müttern regelmäßig, ihr müsst sagen, wenn ihr Hilfe braucht, nicht jeder kann euch das ansehen und vor allen Dingen von alleine kommt da selten was. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man wissen muss, ist, dass man lernen muss, den Mund aufzumachen und zu sagen, ich brauche jetzt Unterstützung. Mhm. Und ich glaube, das ist gerade dann, wenn man jetzt nicht in einem Großeltern in der Nähe hat oder so, auf die man dann halt notfalls zurückgreifen kann, sondern wenn man das halt gar nicht hat, sondern da muss man einfach um Hilfe bitten können. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
Also ich würde das ähnlich sagen, genau, ich würde das ähnlich sagen wie bei Christina, dass ich das, ich mich nach innen hin oft viel chaotischer fühle, als vielleicht das vielleicht von außen aussieht. Und dass ich auch mit Kindern das noch mal viel besser gelernt habe. Ich glaube, ich konnte auch schon immer ganz gut organisieren. Und manchmal geht mir da aber auch der Realitätsbezug abhanden. Und genau wie Christina geht mir manchmal diese Ebene abhanden, dass ich mich selbst noch berücksichtige und Kraftreserven und auch ja ganz am Anfang sehr oft auch, was kann ich dem Kind, den Kindern zumuten, ist jetzt zu viel gesagt. Aber ja, die brauchen halt auch Tage zwischendurch, wo einfach nichts passiert. Oder genau, das immer mehr zu lernen, das ist auf jeden Fall ein Prozess gewesen, das immer besser hinzukriegen. Und ja, ich experimentiere eigentlich nach wie vor immer noch damit. Also ich verändere immer mal wieder, wie ich mich selbst organisiere. Jetzt gerade habe ich mal wieder einen Papierkalender und mache so Bullet-Point-To-Do-Listen. Denke aber auch gerade, dass es wieder praktischer wäre, einen digitalen Kalender mit meinem Mann zusammen zu haben. Also ich experimentiere da immer wieder, wie ich mich selbst organisiere. Und ich würde aber auch sagen, dass es total wichtig ist, immer wieder zu checken, wo stehe ich da eigentlich gerade. Und ganz unabhängig von dem, ja, was darf ich jetzt, was ist angebracht, was denken die anderen, zu gucken, was brauche ich jetzt. Was brauche ich oder was brauchen die Kinder? Und ja, entweder sich Hilfe zu holen oder sich das zu organisieren, was ich brauche. Ja, Dinge umzuschmeißen, Dinge abzusagen, Leuten zu sagen, ich hätte das gerne so und so. Das fällt mir nach wie vor manchmal schwer. Und ich erlerne aber immer wieder, wie gut es dann tut, wenn man es dann gesagt hat und umorganisiert hat und dann spürt, ach, Erleichterung, ich muss jetzt nicht nach XY reisen oder ach, jetzt hat mein Mann doch das Auto von seinen Großeltern besorgt und ich muss nicht mit unserem Kaputten losfahren. Also so sich die Dinge halt zurechtmachen, wie man die selber braucht, und dann kann ich halt auch andere Dinge tragen. Mhm. Ja. Aber ich kenne das auch, wie Christina, immer wieder damit konfrontiert zu sein, erschöpft zu sein. Also gerade nach dem zweiten Kind und gerade in der Corona-Zeit, gerade im Winter, obwohl ich das längst nicht so krass bei uns längst nicht so krass war wie bei euch in Berlin. Erstmal Soest ist da total ein anderes Pflaster als Berlin, und unser Hausprojekt ist einfach eine riesen Unterstützung, und außerdem haben wir halt wirklich beide Großeltern hier vor Ort und die können auch tatsächlich sich um die Kinder kümmern. Also wir sind sozusagen gesegnet von allen Seiten. Aber auch ich kenne solche ja, so Erschöpfungsphasen, wo man dann einfach merkt, oh, ich kann nicht mehr und ich komme auch nicht mehr, ich komme nicht mehr in die Pötte, ich kriege mich nicht mehr organisiert, bin leer. Mhm. Genau, und dann halt auch um Hilfe bitten zu können. Das finde ich auch so wichtig.
Ja. Ja, das ist auch echt so ein Prozess, ne? Immer wieder. Ich bin da auch echt irgendwie immer noch so ganz am Anfang. Mir fällt das immer noch echt schwer mit dem um Hilfe bitten und auch vor allem so zu meinen Bedürfnissen auch so zu stehen, ne? Also, oder zu meinen Ressourcen auch, die ich habe, ne? Also da merke ich auch immer noch, dass ich ab und zu dann auch so Scham dafür empfinde, dass ich nicht, ja, dass ich halt schnell eben erschöpfe oder dass ich viele Pausen brauche und dass ich viel Zeit brauche, um Dinge zu verarbeiten und so weiter. Und da, also wir haben eben auch jetzt nicht Großeltern um die Ecke oder so und sind eben auch sehr auf uns selbst angewiesen. Und da merke ich schon, da kommt man dann ja auch schnell in so einen Konflikt mit dem Partner, ne? Wenn man sich so versucht abzuwechseln und beide aber irgendwie erschöpft sind, ne? Und dann, ja, wie geht's dann weiter? Da muss man eben ja, neue Lösungen finden sozusagen. Und ich fand das auch ganz interessant, dass du auch meintest, so dass das ein Prozess ist und auch diese Frage, was kann ich den Kindern zumuten? Das war auch sowas, was mir mit der Zeit auch erst so klar wurde. Irgendwer hat das mal gesagt und das fand ich total erhellend, dass Beziehung immer Zumutung bedeutet, dass, ne, dass immer unterschiedliche Bedürfnisse aufeinandertreffen und man sich zumutet, ne, dem anderen, und da immer wieder zu gucken, wem kann ich was zumuten? Und das gerade bei Kindern, ne, die sich ja verändern, da verändert sich ja auch immer die Art der Zumutung, die man, ne, also die man ihnen geben kann sozusagen, ne? Und da dann immer wieder zu gucken und immer wieder abzugleichen, wem wird hier gerade wie viel zugemutet? Also das finde ich auch total spannend und total wichtig, und das war mir lange Zeit überhaupt nicht so bewusst.
Mhm. Ja. Was ich spannend finde, ist, dass in so Systemen, also Familie als System, dass sich das oft so abwechselt. Ne? Also bei Partnern passiert das, glaube ich, eher bewusster, aber auch da habe ich das Gefühl, dass das irgendwie so ein, ja, auch unterbewusst schon passiert. Dann kann mal der eine was tragen und der trägt und dann darf der andere mal loslassen und dann funktioniert der andere wieder und dann lässt der eine los. Und ich habe das Gefühl, dass das auch bei Kindern auch ähnlich ist. Also dass in Momenten, wenn ich denen halt gebe und selber kann und die ja, die betanke sozusagen, ne, mit Aufmerksamkeit oder mit Freude oder was, wirklich so sage, oh, ich mache das jetzt für die, also die bitten mich, spielst du ein Puppentheater und ich sage, ja, ich mache das jetzt, wo ich eigentlich jetzt nicht hundertprozentig Bock drauf habe, ich lasse mich jetzt ein, ich mache das wirklich für euch und dass es dann aber auch wieder Momente gibt, wo ich halt auch mit gutem Gefühl sagen kann, du, ich lege mich jetzt hier hin und ihr müsst euch alleine beschäftigen. Und dass das dann auch geht, wenn ich das in aller Ernsthaftigkeit sage, dass ich das jetzt brauche. Also dass ich so Systeme selbst stabil halten, wenn jeder mal loslassen darf und jeder aber auch mal gegeben bekommt.
Ich habe noch eine Abschlussfrage. Das ist so die Standardabschlussfrage. und zwar allen Menschen, die jetzt gerade zuhören, die sich wieder mehr Kreativität in ihrem Leben wünschen oder überhaupt Kreativität in ihrem Leben wünschen, die dafür aber gerade keinen Raum finden können oder in irgendeiner Form damit hadern. Was würdet ihr denen gerne mit auf den Weg geben?
Vielleicht einfach wieder mit etwas anfangen und sich dafür die Zeit zu nehmen. Das klingt total banal, aber ich habe tatsächlich es lange nicht geschafft, ein Buch zu lesen. Und weil ich dann einfach abends zu K.O. war und dann mit den Kindern eingeschlafen bin. Und dann habe ich einfach damit wieder angefangen und gemerkt, dass das einfach dann auch im Kopf wieder viel bewegt und einfach, ja, dass man auch einfach wieder beweglicher wird gedanklich. Und ich glaube, das braucht Kreativität, gedankliche Beweglichkeit und die ermüdet vielleicht auch irgendwann, wenn man gewisse Dinge, die eigentlich so zum Standardrepertoire gehört haben, wie einfach irgendwie ein bisschen Input durch irgendwas, wieder reaktiviert. Also bei mir ist es das wieder zum Buch greifen und ich glaube, so hat jeder eine Sache, die er gerne wieder machen würde und immer wieder vor sich herschiebt und eine kleine Sache, nichts Großes, eine kleine Sache sich raussuchen und sagen, einfach machen.
Ja, cool.
Mir fallen da total viele Sachen ein, weil das zum Teil, das ist Teil meiner Arbeit, Leute genau auf sowas aufmerksam zu machen. Und ich glaube, es hat, also für Leute, die zum Beispiel auch zeichnen oder die gerne schreiben, da würde ich total gerne empfehlen, etwas, das mich im letzten Jahr auch ganz viel getragen hat, und zwar ein Danke-Tagebuch zu führen. Also wenn halt gerade mal Luft und Zeit ist, aufzuschreiben oder zu zeichnen. Das kann ja auch, wenn man visualisieren lernt, einfach nur ein Icon sein. Ne? Das sage ich halt in meinen Trainings immer. Aber ja, einfach eine kleine Zeichnung oder ein Satz dazu, welche Dinge haben mich glücklich gemacht, worüber bin ich dankbar. Und für mich ist das die totale, also das macht mich in dem Moment, wo ich es mache, innerhalb von ein paar Minuten reich. Vorher denke ich, oh, so ein Tag, schon wieder so ein Tag. Und in meinem Kopf geht der Kritiker ab, was alles, oder Nörgler, so, ne, was alles irgendwie jetzt nicht so toll war. Ne? Und in dem Moment, wo ich das mache, bin ich so reich, weil es finden sich immer unzählige Dinge, wofür ich dankbar bin. Und indem ich die mir nochmal einmal bewusst mache, habe ich die dann, während ich die vorher einfach so wie so aus einer Tasche mit Loch einfach so verliere. Also das finde ich eine super tolle Sache. Und wenn ich dann auch noch das Augenmerk darauf habe, wo habe ich kleine Momente im Tag gehabt, wo ich kreativ war und ja, vom üblichen Weg abgewichen bin und etwas Kleines anders gemacht habe, das mir Freude macht, dann ja, gieße ich automatisch genau das und sorge dafür, dass das mehr wird. Also eine Sache, die wir auch geteilt haben Ute Elute und ich, das ist Der Weg des Künstlers von Julia Cameron. Ich finde das nach wie vor ein ziemlich, ziemlich kraftvolles Kreativitätsförderungsprogramm. Und die spricht immer davon, dass man seinen Teich voll machen muss mit Fischen und mit Wasser sowieso auch. Erstmal Wasser, dann Fische. Und da gehört es einfach dazu, Spaß zu haben, Freude zu haben, Lust zu empfinden am Leben, an sinnlichen Empfindungen. Und darauf so ein Augenmerk zu haben, was ist das eigentlich, was mir Lust bereitet, Freude bereitet, was mich inspiriert. Und sich davon immer wieder kleine Happen in den Tag zu holen. Manchmal einfach dadurch, dass ich einen anderen Weg zur Kita nehme oder dass ich kurz stehen bleibe und mir die Sonne ins Gesicht scheinen lasse oder was weiß ich, dass ich mir ein Eis mit 5 Toppings hole, obwohl es nicht vernünftig ist. Solche Dinge. Und die dann auch noch ganz bewusst zu genießen oder in sein Danketagebuch zu schreiben, das finde ich ist etwas, was mir gerade hilft, wenn ich wenig Zeit habe. Zum Beispiel eben gerade wenig ins Atelier gehen kann.
Wow, super cool. Danke für die tollen Tipps. Mega. Ja, stimmt, Der Weg des Künstlers, das ist wirklich ein tolles Buch. Das verlinke ich auch in den Shownotes. Das sehr empfehlenswert. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Oh Mann, das war so ein spannendes Gespräch. Und auch das Abtauchen in alte Zeiten. echt witzig. also, wenn ihr noch mehr über Michaela und Christina erfahren wollt, verlinke ich ganz viel von den beiden. Dann könnt ihr da rumklicken und euch Sachen anschauen oder anhören, was die beiden so machen. Sehr empfehlenswert. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, ich danke euch beiden für das spannende Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank für deine Einladung und für diesen schönen Podcast, den du ins Leben gerufen hast.
Und das gemeinsame diesen Abend verbringen.
Ja, genau. Das war etwas Besonderes. Und ich hoffe, dass wir uns demnächst nochmal wieder in live sehen, dass wir vielleicht tatsächlich in Berlin irgendwo, ich stelle mir vor, wir sitzen im Park und wir sitzen und trinken Kaffee und die Kinder spielen irgendwo ganz friedlich und wir haben Zeit zum Quatschen.
Oh, das wäre total schön.
Das wäre gut, ne?
Wann kommst du nach Berlin, Michi?
Das war's für heute mit Chaos, Kunst und Muttermund.
Der Podcast für Kreative.
Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
Nochmal.